Das ist der ICF Basel Podcast.
Wir machen heute weiter in unserer Serie «Typisch Jesus», wo wir eintauchen in eine Geschichte, wo Jesus wieder etwas sehr, wie kann man sagen, herausforderndes, aber mitten ins Leben geredet hat von ein paar Leuten und wo auch uns heute betrifft. Und lasst uns noch beten, unser Herz öffnen für die Predigt und dann tauchen wir gerade mit drin. Jesus, danke, dass wir jederzeit dürfen die Bibel öffnen und dass du durch das jederzeit zu uns redest, mit in unser Leben hinein. Und so bitten wir auch für den Morgen, wir sagen, unsere Herzen sind offen, Herr, du darfst etwas sagen, du darfst das platzieren, was dir wichtig ist heute am Morgen. Und ich habe das Gefühl gehabt, dass heute jemand da ist, wo irgendwie in seinem Leben sich bedrängt fühlt. Sei das von inneren Sachen oder von äußeren Sachen, Umständen, wo er wie kein Jo hat zu seinem Leben oder das Gefühl hat, seine Existenzberechtigung ist gar nicht wirklich da. Irgendwie so im Bild her, wie so durch dunkle Gassen schlängelt, niemand sieht ihn und eigentlich sollte er gar nicht da sein. Irgendwie so ein Bild. Und ich glaube, Gott möchte dir heute sagen, er hat ein riesiges Jo zu deinem Leben und bei ihm ist Raum für dein Leben. Amen. Amen. Okay, also tauchen wir rein in die Geschichte. Also die Hochzeitssaison, die ist jetzt langsam vorbei. Irgendwie ist das ein bisschen weiter weg von euch. In den letzten paar Wochen haben wir noch einige Hochzeiten erlebt. Meine Frau und ich, wir haben Ferien gehabt, 2 Wochen, und sind an 3 Samstagen, also vom Anfang bis zum Schluss, an jedem Samstag an einer Hochzeit noch dabei gewesen. Das war so der krönende Abschluss gewesen von dieser Hochzeitssaison. Und wir haben vor 3 Jahren geheiratet und jetzt, wo wir das selber hinter uns haben, können wir es manchmal so genießen, wenn wir dann an einer Hochzeit sind und mal schauen, wie hat jetzt das Brutpaar das gemacht? Wie haben das die Freunde von uns gestaltet? Vor allem im Hinblick auf, wie haben sie das mit der Platzordnung gemacht? Oder das ist ja immer so eine Sache, wo du denkst, okay, wie bringe ich alle die Leute, die ich möchte einladen, in den Raum hinein und wer setzt sich wo an den Tisch, oder? Da hast du vielleicht Tante Trudi, die sich nicht mit dem Onkel Freddy versteht und dann musst du schauen, dass sie dich nicht zu nahe sitzen und dass alles gut kommt und so. Und auch bei der Hochzeit, wo wir kürzlich gesehen sind, haben wir das so gemacht. Wir haben bei unseren Freunden geschaut, okay, wie machen die zwei das mit der Platzordnung? Die Hochzeit ist, also das Fest nachher ist im Wenkenhof gewesen. Ich habe noch 2 Fotos mitgenommen. Das ist der Wenkenhof, genau. Muss ich hochgehen? Ah, für das Video, sorry. Okay. Genau, das ist ein Bild von dieser Hochzeit. Der junge Mann habe ich kennengelernt an dieser Hochzeit. Das ist ein ganz cooler Typ. Und so war das Deck dort. Und Nadja und ich sind bei diesen Tischtouren. Wir haben geschaut, wo sind unsere Namensschildchen. Und haben sie gerade noch nicht gefunden. Und dann sind wir in der Raum dort hinten dran. Das ist nochmal so ein zweiter, kleinerer Raum. Und dort haben wir einen Tisch gefunden mit unseren Namenskärtchen. Und das war überhaupt kein Problem gewesen. Wir sind gerne in den anderen Raum. Und dann ab und zu für Beiträge sind wir vorgekommen, in der Hauptsaal hier. Und dann haben wir so ein bisschen geschaut, wer sitzt wo. Oder wir haben gewusst, bei der Brut sind Eltern getrennt und die haben wieder neue Partner und so weiter. Dann hast du gesehen, die Mutter ist dort an dem Tisch und der Vater ist dort ganz auf der anderen Seite mit seiner Freundin. Und so haben wir gemerkt, das ist gar nicht so einfach. Vor allem an dem Zeitpunkt, wo dieser Tür Bräutigam zu uns hinterhergekommen ist, in den hinteren Raum. Und dann hat sie gesagt, hey, ist alles gut bei euch? Und hat sich entschuldigt. Ich gesagt, hey, es tut mir leid, dass ihr hier in diesem hinteren Raum sein müsst. Wir haben es irgendwie mit dieser Platzordnung nicht anders können machen. Und du hast gemerkt, das hat ihn schon lange beschäftigt, oder? Das ganze Thema mit seiner Frau zusammen, wer setzen wir wo an? Und wir haben ihn beschwichtigt und gesagt, hey, es ist alles gut. Wir haben eine super Zeit hier, wir haben uns ein bisschen Deluxe gefühlt sogar, weil wir haben extra unseren Raum gehabt, ein bisschen leislinger, oft das Essen zuerst bekommen nach dem Brutpaar oder so, keine Ahnung. Es ist einfach, für uns ist super gewesen, wir haben ein paar ganz tolle Leute kennengelernt. Später ist noch der Timon und Debbie dazugekommen, also einen super Tisch haben wir gehabt. Aber wir haben gemerkt, das ist etwas, was ihn beschäftigt hat, die Tischordnung, wer sitzt wo. Und in der Vorbereitung auf die Predigt habe ich gemerkt, hey, das ist etwas, wo uns Menschen schon mega lang beschäftigt. Wer sitzt wo? Wer hat sein Plätzchen wo? Am nächsten beim Bräutigam oder am nächsten bei der wichtigsten Person oder so. Das ist etwas, was uns Menschen schon mega lang beschäftigt. Und wenn man so wichtige, grosse Bankette anschaut, sieht man, dass dort oft eine sehr genaue Platzordnung ist. Wer hat wo sein Plätzchen? Und dort siehst du auch, das sind jetzt die wichtigeren und dort unten vielleicht ein bisschen weniger wichtig. Und das ist etwas, was Jesus schon angesprochen hat. Wenn wir im Lukas 4 im Lukas 14 die Geschichte aufschlägt. dort war Jesus eingeladen. Und zwar heisst es, an einem Sabbat war Jesus zum Essen im Haus eines führenden Pharisäers. Er wurde aufmerksam beobachtet. Also Jesus war eingeladen bei einem führenden Pharisäer. Pharisäer waren die Schriftgelehrten, die damals Volk unterwiesen haben im Glauben. Und im Judentum ist das mega wichtig. Sprich, Pharisäer waren einflussreiche Leute. Und jetzt ist Jesus bei einem von denen, der sogar ein von den führenden Pharisäern war. Also das waren die Leute, die den Ton angegeben haben in allen Belangen, die so eigentlich den Glauben angehen und auch ganz viel mit dem Alltag zu tun haben. Jesus ist bei dem daheim und er wird beobachtet. Und dann ein bisschen später heisst es, Jesus beobachtete, wie sich die Gäste die Ehrenplätze aussuchten. Also jetzt dreht Jesus den Spieß um, weil die Leute ihn beobachten. Ein bisschen später hat er dann mal angefangen zu schauen, wie gehen die Leute genau um jetzt so bei dem Essen, bei dem wichtigen Mann daheim. Dann nahm er zum Anlass, sie auf etwas hinzuweisen. Wenn du bei jemandem zu einem Festessen eingeladen bist, sagte er, dann nimm nicht oben am Tisch Platz. Es könnte ja sein, dass einer von den anderen Gästen angesehener ist als du. Der Gastgeber, der euch beide, dich und ihn, eingeladen hat, müsste dann kommen und zu dir sagen, mach ihm bitte Platz. Und dir bliebe nichts anderes übrig, als dich beschämt ganz unten hinzusetzen. Nein, nimm ganz unten Platz, wenn du eingeladen bist. Wenn dann der Gastgeber kommt, wird er zu dir sagen, mein Freund, nimm doch weiter oben Platz. Und so wirst du vor allen geehrt, die mit dir eingeladen sind. Denn jeder, der sich selbst erhöht, wird erniedrigt werden. Und wer sich selbst erniedrigt, wird erhöht werden. Das ist ein mega entscheidender Satz. Ich lese ihn gerade nochmal. Denn jeder, der sich selbst erhöht, wird erniedrigt werden. Und wer sich selbst erniedrigt, wird erhöht werden. Das ist ein Satz, der in der Bibel mehrmals vorkommt, im Alten und im Neuen Testament. Das Prinzip davon, dass Gott eigentlich der ist, der Menschen erhöht. Und wenn wir die Geschichte lesen, dann könnte man zuerst meinen, Jesus gibt dir einen guten Tipp, wie du einfach gut kannst stehen. Oder ich setze mich mal unten an und dann werde ich dann schon raufbefördert und alle sehen es und ich bin der Grosse vom Tag. Aber wenn wir Jesus kennen, dann merkt man sehr schnell, ihm geht es mehr um die Herzenseinstellung der Leute. Und gerade der letzte Satz macht das nochmal deutlich. Er sieht, wie bei diesem Festessen sich die Leute selber wichtig machen und sich den besten Platz suchen, damit sie ganz oben können sitzen, möglichst noch bei diesem wichtigen, gelehrten Mann. Und er merkt, da ist irgendetwas schief. Im Herz von vielen Leuten ist da irgendetwas schief. Und Jesus adressiert das. Und er bringt das wichtige Beispiel und sagt, hey, im Königreich Gottes funktioniert das im Fall anders. Was Jesus da eigentlich macht, ist, er redet über, wir würden das heute als Demut beschreiben, oder? Weil er sieht da Leute, die sich selber aufspielen und wichtig machen, sprich stolz sind, und sich das Beste herausholen wollen. Und Jesus thematisiert hier eigentlich den Punkt der Demut. Und in der Vorbereitung habe ich über Demut nachgedacht und habe bis zum Schluss gekommen, Demut ist eigentlich die Einstellung, die uns am nächsten zu der Wahrheit bringt. Demut ist die Einstellung, wo der Wahrheit am nächsten ist. Weil Demut bringt uns an den Platz, wo Gott uns in der Schöpfung wirklich angestellt hat. Oder? Stolz führt dazu, dass wir uns wichtiger nehmen, dass wir uns irgendeinen Platz nehmen, der uns eigentlich gehört. Das heisst eigentlich eben nicht Wahrheit. Und Demut führt dazu, dass wir den Platz, den Gott uns gegeben hat, dass wir den glücklich und dankbar dürfen annehmen dürfen, im Vertrauen darauf, dass er uns schon wird erhöhen wird, wenn die Zeit gekommen ist. Oder? Im Gegensatz zu dem Tisch, wo die Leute so wild sich um die wichtigen Plätze gestritten haben, ist bei Gottes Königreich so, hey, nimm du ruhig deinen Platz ein und Gott wird schon schauen, dass du zu der rechten Zeit am rechten Platz bist, dass du dann erhöht wirst, wenn es Zeit ist. Und wenn wir, ich glaube, wenn man bei der Demut den Platz für sich selber findet, merkt man zum Ersten, der Platz ist ganz noch bei allen anderen Menschen. Erstaunlicherweise. Alle anderen Leute. Aus meiner Nachbarschaft, aus meiner Schule, aus meinem Freundeskreis, Familie, ja sogar vom anderen Ende vom Globus. Irgendwie befinden wir uns alle ganz, ganz noch beieinander. Wir merken dann eigentlich ziemlich schnell, in der Demut merkt man ziemlich schnell, hey, ich bin genauso bedürftig und brauche Gottes Gnade genauso dringend wie jeder andere Mensch auch. Und in der Welt, alle die Unterschiede, die man immer wieder macht und Leute, die gross gemacht werden, hervorgehoben werden, das wird dann plötzlich ganz klein und man merkt, hey, irgendwie stehen wir alle in einer Linie. Alle Menschen. Und es gibt einen einzigen Platz, das ist das Zweite, der auffallen wird. Es gibt einen einzigen Platz, der ist vorgehoben. Und der Platz gehört Jesus. Weil er der Einzige war, der die Menschheit aus ihrem eigenen Schlamassel befreien kann. Weil er der Einzige war, der das Leben hat leben konnte, wie es der Vater wollte. Ohne sich zu beladen mit Schuld. Weil er der Einzige ist, der die ganze Last der Menschen dann auf sich hat nehmen und Versöhnung schaffen mit dem lebendigen Gott. Weil er der Einzige war, der den Tod hat überwinden konnte. Dann merken wir ziemlich schnell, ey, eigentlich, wir Menschen sind uns alle mega nah. Und darum müssen wir uns auch nicht um die besten Plätze streiten. Darum dürfen wir ruhig darauf vertrauen, dass der lebendige Gott uns schon den richtigen Platz wird geben. Und für mich ist das dann wie so ein Bild geworden, wenn wir Menschen alle in einer Linie sind, auf Jesus schauen oder alle am gleichen Ort sind, wenn ein Mensch sich aufsteht, wenn ein Mensch aufsteht und sich wichtig macht, dann steht er wie der andere im Blickfeld. Und er lenkt ab von Jesus. Und ich glaube, das ist das, was Stolz macht. Dass es auf etwas lenkt, das eigentlich gar nicht so viel Kraft und Bedeutung sollte haben. Wahre Leidenschaft, das kann es eben geben, dass Gott gewisse Leute ein bisschen erhöht. Jeder hat seine Aufgabe und seinen Platz, dass gewisse Leute erhöht sind, um eine Gruppe von anderen mitzunehmen oder noch immer hinweisen. Aber ein guter Leiter wird dann immer auf Jesus für einen hinweisen und nicht auf sich selber. Also er wird den Leuten nicht im Weg stehen, sondern er wird ihnen das Sicht erst recht ermöglichen auf Jesus. Und Jesus spielt da auf die ganze Thematik an. Und dann, glaube ich, auch Stolz ist etwas, was uns gefangen macht, weil Jesus beobachtet, dass an dem Tisch die Leute sind gar nicht bereit für echte Gemeinschaft. Wenn jeder nur darauf aus ist, wie kann ich am besten davon kommen, dann kannst du niemals deinem Nächsten echt begegnen. Dann wird kein gutes, tiefes Gespräch stattfinden. Sondern dann ist alles so ein bisschen oberflächliches Blabla, wie kann ich noch ein bisschen mehr Eindrücke machen und so weiter. Und Jesus sieht das auch und ich glaube, er möchte auch an dem Tisch den Leuten und auch uns heute, er möchte sie dazu befreien, er möchte uns dazu befreien, dass wir fähig sind für echte Gemeinschaft. Indem wir dürfen den Stolz ablegen und sagen, hey, es ist eigentlich egal, ob ich hier unten am Tisch sitze oder auf diesem Platz sitze. Ich kann einfach ansitzen, ich darf diesen Menschen begegnen und ich darf mich einfach auf die Gemeinschaft einlassen und schauen, was Gott dort macht. Schlussendlich sind wir alle Menschen im gleichen Boot und es ist einer, der vorgesetzt ist und auf den dürfen wir hinweisen. Und er schaut dann schon, dass ich meinen rechten Platz bekomme. Und ich glaube, diese Haltung, die macht es möglich, dass wir in so eine echte Gemeinschaft eintauchen können, wo man wirklich kann auch wo man nicht etwas vorspielen oder verstecken, wo man sich echt zeigen darf, auch mit seinen Fehlern, auch mit seinen Schwächen. Und dann auch vielleicht miteinander lachen oder einander helfen oder Mut zusprechen, weil man schlussendlich weiss, wir sind alle im gleichen Boot, wir sind alle auf der gleichen Linie. Und es gibt einen, der unsere Hoffnung ist. Und auf den können wir hinweisen. Und Jesus adressiert das dort ziemlich direkt. Und nachher geht er weiter. Ich glaube, ein nächster Punkt, ich lese gerade noch ein bisschen weiter, aber vor dem, ich glaube, er hat das extra vorher platziert, das, was er jetzt gerade gesagt hat, weil nachher redet er über Barmherzigkeit und im ersten Teil über Demut. Und ich glaube, Demut ist die Basis für Barmherzigkeit. Dort, wo wir selber merken, hey, ich bin so bedürftig von Gottes Gnade. Ich bin so bedürftig auch von meinen Mitmenschen. Ich brauche Gespräche mit meinen Mitmenschen. Ich habe meine Eltern gebraucht. Ich brauche heute noch Leute um mich herum. Ich kann das Leben nicht allein leben. Dort, wenn die Demut ins Herz kommt und man merkt, wie viel Gutes Gott einem da hat, wie viel Gutes andere Leute da haben, dann kann man das auch mega gerne weitergeben. Oder? Dann kann man auch die Barmherzigkeit leben. Wenn man weiss, wie viel Gott einem vergeben hat, dann ist man auch bereit, anderen wieder zu vergeben. Wenn du weißt, dass du bei Gott einen Platz an seinem Tisch hast, auch wenn du es nicht verdient hast, dann machst du doch auch wieder an deinem Tisch Platz für Leute, die sich es auch nicht erkaufen können. Und ich glaube, da macht Jesus wie so das parat, hey Leute, es geht im Fall nicht um euren Status. Gott schaut schon, dass du den richtigen Platz hast. Das darfst du in seine Hand geben, das ist nicht an dir. Und bevor wir gerade zum nächsten übergehen, wo Jesus sagt, ich habe mich dann gefragt, jo, wie kann das passieren in unserem Herz? Und ich glaube, ein, zwei einfache Sachen. Ich weiß gar nicht, wie es dazu kam. Ich bin mal am Tisch gehockt, ich habe angefangen, Tagebuch zu schreiben und ich bin über eine Bibelstelle gestoßen, wo es eben um Dankbarkeit gegangen ist und all das Gute, was einem da geworden ist. Und ich habe einfach mal angefangen aufzuschreiben, was habe ich Gutes erlebt in meinem Leben und was für Leute sind dort dahinter gestanden. Und ich habe geschrieben und mir sind Menschen und immer mehr Leute in den Sinn gekommen und Begegnungen mit Gott, wo ich gemerkt habe, wie er mir begegnet. Und mein Herz ist immer mehr voll Dankbarkeit und Demut geworden. Ich habe gemerkt, wow, ich wäre nie da, wo ich bin heute, ohne alle diese Leute. teilweise, wo nur ein gutes Wort neben am Rand mir zugesprochen haben. Oder vielleicht, wo sich wirklich lange Zeit genommen haben für mich und mich über mehrere Jahre geprägt haben oder so. Und ich glaube, das ist etwas, was wir vielleicht ab und zu wie können üben, mal einen Moment hinsitzen, gehen spazieren und einfach mit Gott über die Menschen reden, die uns gut getan haben oder ihm Danke sagen für das, was er uns getan hat. Und dann können wir ganz dankbar unseren Platz hinein und wissen, er schaut schon für uns. Und dann können wir eben auch ins echte Gespräch kommen. Jesus macht dann gerade weiter in dieser Predigt und dann redet er den Gastgeber an. Da wandte sich Jesus zu dem, der ihn eingeladen hatte und sagte: Wenn du Gäste einladen willst, ob zu einer einfachen Mahlzeit oder zu einem großen Essen, dann lade dazu nicht nur deine Freunde, deine Brüder, sonstige Verwandte und reiche Nachbarn ein. Sie würden dich wieder einladen und das wäre dann deine ganze Belohnung. Nein, lade Arme, Behinderte, Gelähmte und Blinde ein, wenn du ein Essen gibst. Dann bist du glücklich zu preisen, denn sie können es dir nicht vergelten. Dafür wird es dir bei der Auferstehung der Gerechten vergolten werden. Lade Arme, Behinderte, Gelähmte und Blinde ein, wenn du ein Essen gibst. Mit dieser Aussage crasht Jesus ziemlich viele Hochzeiten und Mahlzeiten und so weiter von uns. Und er redet mit dir und sagt, hey Leute, lasst uns nicht nur einfach die einladen, die eh schon uns das wieder zurückgeben können. Lasst uns ein Auge für die Menschen, die es uns nicht zurückgeben können. Menschen, die betroffen sind von Armut. Jesus fängt hier an, über Armut zu reden. Und an der 20-Jahres-Feier, an diesem Wochenende, habe ich auf dem Platz eins der ersten Gespräche, die ich geführt habe, mit dem Stefan Bregi. Und wir haben kurz zusammen geredet über verschiedene Sachen. Und dann sagt er, ich weiss nicht mehr ganz genau, was er zusammengesehen hat, weißt du, Simon, ich bei Gottes Königreich haben ja die Armen die erste Priorität. Sie kommen zuerst bei Gott. Ich habe dann so gemerkt, wenn ich meine Theologie durchgehe und überlege, okay, welche Bibelstelle braucht er jetzt, um das zu belegen? Ich weiß schon, dass die Arme Priorität haben bei Gott, aber wie kommt er jetzt darauf zu sagen, das ist die erste Priorität? Und es ist mir noch ein bisschen nachgegangen, was er gesagt hat. Und ein bisschen später ist die Auflösung gekommen, weil seine Frau hat dann predigt und wahrscheinlich ist er dann dabei bei der Vorbereitung der Predigt. Sie hat über die Antrittsrede von Jesus geredet, wo Jesus, bevor er alles angefangen hat, vor die Leute steht und sagt, was eigentlich sein Programm ist. Das lesen wir im Lukas 4. So kam Jesus auch nach Nazareth, wo er aufgewachsen war. Am Sabbat ging er, wie er es gewohnt war, in die Synagoge. Er stand auf, um aus der Schrift vorzulesen, und man reichte ihm die Buchrolle des Propheten Jesaja. Er rollte sie auf und las die Stelle, an der es heißt: Der Geist des Herrn ruht auf mir, denn der Herr hat mich gesalbt. Er hat mich gesandt mit dem Auftrag, den Armen gute Botschaft zu bringen. Prio Nummer 1. Das Erste, was Jesus da sagt, ist, ich bin gesendet worden, um den Armen gute Nachricht zu bringen. Und als ich das gehört habe von der Christina, ist mir klar geworden, von wo der Stefan das hat, spätestens dann. Und ich merkte, ja stimmt, bei Jesus hat das wirklich Prio Nummer 1. Und wenn wir jetzt die Stelle hier lesen, wo Jesus uns sagt, hey, wenn ihr Leute einladet, dann ladet nicht nur die ein, die sich vergelten können. Macht Platz am Tisch auch für andere Menschen. Und ich glaube, wenn Jesus über Armut redet, dann geht es nicht um eine materielle Armut. Wenn wir in unsere Zeit hineinschauen, in unsere Kultur, ich glaube, wir sehen auch ganz viel soziale Armut. Menschen, die einsam sind, die nicht Anschluss finden. Ich kenne eine ganz wertvolle albanische Familie, die ist hier angekommen, weil sie für ihre Kinder eine bessere Zukunft hat wollen. Und die haben sich alle Mühe gemacht, zum Anschluss zu finden hier. Die haben Deutsch gelernt. Er ist eine Ausbildung an der Polizeiakademie. Er ist bis heute Blättchenlecker. Seine Frau war Lehrerin, ist Putzfrau. Das ist ihnen alles egal. Sie haben geschafft für ihre Kinder und sie haben in der Schweiz Anschluss finden. Und ich glaube, sie sind bis heute nicht einmal eingeladen worden von einem Schweizer. Sie haben es wenig geschafft und der Deutschkurs war vorbei und sie haben das Deutsch nicht können üben. Und es gibt so viele Leute, die allein unterwegs sind, die irgendwie niemand haben, der wirklich sie kennt, der ihnen wirklich zulässt, der wirklich weiss, wo sie stehen. Wie wäre es, wenn wir mal unseren Tisch für so jemanden würden auftun, so jemanden würden am Tisch einladen. Ich glaube, wir sehen auch geistliche Armut in unserem Land. Menschen, die nicht wissen, dass es da einen Gott gibt, der sie liebt, die nicht wissen, dass Jesus für ihre Schuld gestorben ist und dass das, was in ihrem Leben schiefgelaufen ist, dass das durch Jesus vergeben ist. die nicht wissen, dass sie können, sich nur noch einklinken können in das Gute, das Jesus gemacht hat und dadurch so viel bekommen vom Vater im Himmel. Wie wäre es, wenn wir auch solche Leute einladen an unseren Tisch und ihnen von dem Reichtum erzählen, den der lebendige Gott für sie bereit hat? Ich glaube, wir haben Leute auch in unserer Gesellschaft, die wirklich auch physisch arm sind, die leiden unter Krankheit oder nicht. Auch die sollen einen Platz haben oder dürfen einen Platz haben bei uns. Auch psychische Erkrankungen, die Menschen in eine Armut oder in eine Einsamkeit führen können. Wir sehen alle die verschiedenen Sorten von Armut. Und schlussendlich merken wir doch so oft selber, hey, wie oft bin ich selber auch arm? Wie oft bin ich selber so bedürftig? Und brauche jemanden und brauche Hilfe. Und ich glaube, aus dieser Haltung, das möchte Jesus uns so wie weitergeben. Ich habe mir dann so überlegt bei der Vorbereitung, hey, wo habe ich das selber erlebt in meiner Kindheit und Jugend? Und mir ist ganz schnell ist mir Familie Augsburg in den Sinn gekommen. Man sieht jetzt gewisse Plakate von der Elisabeth, von der Mutter, die kandidiert. Ohne Zusammenhang mit dem, mir ist die Familie in den Sinn gekommen, weil eine Zeit lang habe ich mehr mit ihnen zu tun gehabt. Ich habe gesehen, wie sie leben. Und als ich bin ein paar Mal bei ihnen daheim gewesen und die Familie hat sich entschieden, in Liestli ein Quartier zu ziehen, wo Leute leben, vor allem ausländische Leute und wie kann man sagen, eher Leute an der unteren Grenze vom Einkommen sozusagen. Und sie haben gesagt, wir könnten uns vielleicht etwas Besseres leisten, aber wir ziehen bewusst an, um mit diesen Leuten Gemeinschaft zu haben, zum ausländischen Leuten helfen, Anschluss zu finden, zum Deutschkurs zu geben. Der Vater hat dann regelmässig Menschen geholfen, Steuererklärung machen, die mit dem nicht mehr klargekommen sind. Und immer wieder habe ich erlebt, wie bei ihnen in der kleinen Wohnung, die sie hatten, die Tür einfach offen ist, wie verschiedene Leute dort zum Essen kommen, eingeladen sind, die ihnen nie etwas zurückgeben können. Und gleich war bei dieser Familie so eine Reichtum, so eine Schönheit, so etwas Wertvolles. Ich habe dann auch gemerkt, ich durfte das in meiner eigenen Familie noch erleben. Meine Eltern haben gepflegt, dass sie an Weihnachten immer wieder all die Damen eingeladen haben, die bei ihrer eigenen Familie keinen Platz mehr gefunden haben am Tisch. Und mein Papi und ich, wir sind sie manchmal geholt oder haben sie dann wieder heimgebracht oder so. Und dann habe ich gemerkt, hey, in meinem eigenen Leben, ich bin schon an so vielen Esstisch gehockt von Leuten, die ich ihnen nie etwas zurückgeben konnte. Die einfach mich eingeladen haben, um in mich investieren, um mich segnen, um mich willkommen heißen. Und meine Frau hat das über mehrere Jahre erlebt, dass sie bei einer Pflegefamilie sein durfte, wo viele Pflegekinder aufgenommen hat, Kinder, die aus zerrütteten Familien kommen und sie zu sich an den Tisch genommen hat, obwohl es immer wieder mega mühsam war. Aber gesagt hat, hey, kommt zu uns am Tisch, wir können das weitergeben, was Gott uns geschenkt hat. Und durch das ist so viel Segen ins Leben von meiner Frau reingekommen. Und als ich so die Sachen durchgedacht habe, mir sind so viele Beispiele und Namen wieder gekommen, und ich gemerkt habe, wie meine Frau und ich mit mir beschenkt worden sind. Und wenn man selber beschenkt wird, dann fällt es einem doch oft ein bisschen leichter, auch das wieder weiterzugehen. Mir ist dann eine Geschichte in den Sinn gekommen aus Tiberias, wo meine Frau und ich in der Flitterwoche gesehen sind. Das war unsere letzte Station gewesen. Wir sind so nach Israel gegangen und sind nach Tiberias gekommen. In die Stadt am See Genezareth. Und der Mann beim Hotel, der hat uns schon ganz blöd angeschaut und hat gesagt, die Spinnen, die sind Schweizer und die kommen im August in der heißesten Zeit nach Tiberias, das machen nicht einmal Israelis. Und wir haben das nicht gewusst, das waren unsere ersten Ferien. Es ist schon einiges anderes schiefgegangen, wir haben es uns schon gut gehabt, aber Mietauto hat nicht geklappt und so weiter. Dann haben wir den ÖV genommen, genau. Und wir hocken dort in Tiberias und wir denken, hey, wir haben 5 Tage hier gebucht, weil wir denken, jo, schön ein bisschen am See Genezareth sein. Es war das billigste Hotel, das wir noch hatten. Wir haben fast kein Geld mehr gehabt. Wir haben wirklich so, meine Frau ist aus der Lehre gekommen und ich vom Zivildienst und vom Studium. Also genau, es hat so die Nacht durch, beim Wind so, drrr, so auf und zu. Und es war so heiß gewesen durch den Tag, wir haben fast nichts machen können. Aber zu oben sind wir dann manchmal raus. Und dann sind wir dort am See Genezareth entlang geschlendert. Und dann denke ich, schon speziell jetzt hier zu sein, oder? Wo Jesus ist in dieser Region mega viel unterwegs gewesen, an diesem See. Und dann sehen wir ein bettelnder alter Mann am Boden. Oder ich glaube, er hat einmal bettelt, er ist einfach dort gelegen. Ich habe noch ein Bild, genau, das ist genau da sind wir durchgelaufen, am See Genezareth. Und ein bisschen weiter vorne, auf der rechten Seite, hockt der alte Mann am Boden. Und meine Frau ist dort oft ein bisschen schneller. Sie sagt, hey Simon, komm, wir machen irgendetwas. Es kann ja nicht sein, dass der einfach da liegt. Und wir kennen Jesus und wir wissen, was Jesus da gemacht hat, als er da durchgegangen ist. Und dann sind wir zu ihm angegangen und wir haben gefragt, hey, können wir irgendetwas essen kaufen, etwas Gutes tun? Und er hat gerne eine Pizza gehabt. Und dann sind wir mit ihm zusammen ein Ständchen gegangen Und ich habe dem Mann gesagt, hey, er hat gerne eine Pizza, ich zahle für ihn. Und du hast gemerkt, der Verkäufer kennt den Mann irgendwie. Und er hat dann gesagt, ah, ist schon gut, du musst nicht zahlen, ich schaue schon für ihn und so. Und ich habe dann gesagt, nein, ich zahle wirklich gerne, ist kein Problem. Und er hat gesagt, nein, ist schon gut, geh nur. Dann bin ich wieder gegangen, wir sind ein bisschen weiter vorne nebenan angehockt und haben etwas zu Nacht gegessen. Und dann sehen wir ein bisschen später, wie der ältere Mann wieder kommt, mit leeren Händen und wieder an den gleichen Platz zurückgeht. Offensichtlich hat der Pizza-Verkäufer ihm doch nichts gegeben, es war vielleicht irgendwie eine Lästigung für ihn oder so. Und dann sind wir wieder da gewesen und manchmal enttäuscht es mich von uns selber, von mir selber, wie viel Mut das es braucht und wie viel Überwindung, um so einfache Sachen zu machen. Wieso ist es nicht natürlicher, dass wir auf so Leute zugehen? Wieso ist es nicht natürlicher, so Leute zum Tisch zu nehmen? Und wir haben dann zusammen beraten und gesagt, hey, komm, wir nehmen ihn doch einfach zu uns an den Tisch, jetzt hier in Tiberias am Essen. Also kann ja nichts schief gehen. Und wir haben ihn dann geholt und er ist gekommen, ist glücklich zu uns an den Tisch gehockt. Wir haben uns mit Händen und Füßen probiert zu verständigen. Und er hat sein gutes israelisches Essen, so Pita-Brot und Salat und so, hat dankbar gegessen. Und wir haben viel Schönes erlebt in dieser Flitterwoche. Aber so ein Moment, wo man einfach mal wie ein Raum öffnet für Gottes Königreich, das bleibt einem dann mega fest. Wo man merkt, hey, wow, da, wir haben gar nicht viel machen müssen. Wir haben eigentlich nur den ersten Schritt machen müssen. Und dann kommt Jesus und er erfüllt wie den Tisch und den Raum. Und es findet eine echte Begegnung statt. Zwischen dem Mann und uns. Ich wünsche mir für uns als Kirche, dass wir zu dem Punkt kommen, wo das nicht mehr so viel Überwindung braucht. Dass das etwas Normales werden darf. Christina hat an dieser 20-Jahres-Feier hat sie so über unsere Kirche prophezeit und gesagt, hey, wir als ICF, wir sollen bekannt werden für eine barmherzige Tätigkeit, für eine tätige Barmherzigkeit, besser gesagt. Noch bevor Leute unseren Namen hören, sollen sie schon etwas erlebt haben. Sollen sie die praktische Liebe Gottes erlebt haben. Und Jesus gibt uns hier einen ganz einfachen, konkreten Hinweis und sagt, hey Leute, erstens, die müsst euch nicht wichtig machen. Gott wird schon schauen für euren Platz. Und zweitens, jetzt aus dieser befreiten Demut heraus, hey, so wie ihr eingeladen seid am Tisch von Gott, ladet doch dir auch Leute ein. Menschen, die euch das selber auch nicht zurückgeben können. Aber ladet sie ein und schaut, was der Vater im Himmel dann machen wird mit dieser Gemeinschaft. Schaut, was wird entstehen. Ich hoffe mega fest mit der Christina zusammen, dass das passieren in den nächsten 20 Jahren. Dass das ein Spirit sein darf von Jesus, der unsere Kirche durchdringt. Dass wir uns immer wieder überwinden können und einfach sagen, hey, komm, wir machen unser Wohnzimmer auf. Nehmen wir an unseren Tisch an. Die haben alle auf eurem Platz so eine Zettel gehabt, so eine Einladungs-, also Gästekärtchen, so, was an Hochzeiten oft hat. Bevor ich nachher gerade bete, haben wir jetzt eine Zeit, wo wir einfach mit Gott ins Gespräch gehen können. Und sagen, Jesus, vor vielen Jahrhunderten hast du gesagt, ladet Menschen zu euch ein, die sie euch nicht zurückgeben können. Wer in meinem Umfeld hast du auf dem Herz, wo ich in der nächsten Zeit einfach mal einladen könnte? Und dann schreibe den Namen von dieser Person aus, vielleicht weisst du den Namen nicht einmal, dann schreibe einfach, auf was du weisst über diesen Menschen. Und lasst uns das in der nächsten Woche konkret machen. Wir haben jetzt einen Moment Zeit, um das aufzuschreiben und ich schließe es nachher ab mit meinem Gebet. Wenn Jesus von einer Hochzeit redet, wie er hier in diesem Gleichnis gemacht hat, dann schwingt immer etwas mit. Wenn er von Hochzeit redet, dann glaube ich, Jesus denkt dann an die Zeit, wo er selber zurückkommt. In der Bibel wird das beschrieben, wenn Jesus wieder zurückkommt, wenn Gott wieder unter uns Menschen ist, das wird mit einer grossen Hochzeit verglichen. Mit einem Hochzeitsessen, wo endlich die Braut zu ihrem Bräutigam zurückkommt. Wo wir Menschen, die so lange gedrängt sind von dieser direkten Gegenwart Gottes, wo wir endlich wieder direkt mit ihm von Angesicht zu Angesicht sein können. Und das wird mit einem riesigen Hochzeitsfest beschrieben für all die Leute, die die Einladung annehmen. Und wie der Leo gesagt hat, ich weiß nicht, ob du die Einladung schon angenommen hast, dass du sagst, doch, ich will auch bei diesem Hochzeitsfest dabei sein. Wo ich eingeladen bin. Ich will auch an den Tisch von Gott sitzen, wo es einen Platz hat für mich. Dann kannst du das nachher noch machen in dieser Worship-Zeit und einfach Jesus einladen in dein Leben. Und für uns alle anderen ist das, glaube ich, auch wieder so eine, wenn wir die Aussicht haben, wir wissen, eines Tages darf ich an dem Tisch sein von Jesus. Und dort geht es nicht um Status, dort geht es nicht um den Platz, den wir suchen. Und ich darf einfach an dem Tisch sein von Jesus und feiern, dass er wieder bei uns ist. Ich wünsche mir, dass das unser Herz erfüllt mit einer Freude und mit einer Hoffnung, die uns dazu beschwingt, selber wieder Platz zu machen an unserem Tisch und Leute mitzunehmen an das Hochzeitsfest, das kommt. Jesus, danke, dass wir mit dir so eine Perspektive haben, so eine Perspektive von der Freude und von der Hoffnung, dass wir wissen, dass du Platz gemacht hast an deinem Tisch für uns. Und das ist das Größte, was wir uns darüber freuen können überhaupt. Wir haben einen Platz bei dir. Und danke, Jesus, dass wir dürfen Ja sagen zu dem und die Einladung annehmen und sagen, ja, Jesus, da bin ich. Ich möchte auch Teil sein von dem. Ich möchte auch einen Platz haben an dem Tisch von dir. Und Jesus, wir bitten dich, dass du unser Herz bewegst. Dass du unser Herz bewegst zu den Menschen, die du schon lange siehst, die du schon lange kennst, die in irgendeiner Form von Armut betroffen sind. Und dass du uns hilfst, unser Maul aufzutun, dass du uns hilfst, unsere Haustür aufzutun. Herr Jesus, dass du uns an der Hand nimmst und zu einer tätigen Barmherzigkeit führst, die im Alltag sichtbar ist. Die Leute müssen nicht einmal den Namen von unserer Kirche kennen. Sie sollen es erleben, was deine Liebe ist. Sie sollen erleben, dass du einen Gott gibt, der sie nicht vergessen hat. Und danke, Jesus, dass es manchmal nur der erste Schritt braucht von uns. Und nachher kommst du rein mit deinem Königreich, mit dieser Atmosphäre, die so viele Herzen verändern kann und die wirklich Hoffnung bringt in eine Welt, die das so dringend braucht. In deinem Namen beten wir, dass das unsere Kirche auszeichnen in der nächsten Zeit. Und dass viele Leute dürfen zu deinem Tisch dazustoßen und Anschluss finden, Jesus. In deinem guten Namen. Amen.